Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem Krisentreffen der Euro-Finanzminister wird weiter über den richtigen Weg für die Griechenland-Hilfe gestritten. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob und in welcher Form private Gläubiger beteiligt werden sollten. Der Chef der Euro-Gruppe, Luxemburgs Premierminister Juncker, warnte vor einer Kettenreaktion, die andere hochverschuldete Euro-Länder mit in die Pleite reißen könnte. Kanzlerin Merkel bekräftigte dagegen vor Kreisvorsitzenden ihrer Partei, sie erwarte von Banken und anderen Gläubigern einen deutlichen Anteil.
Gerade als Kanzlerin Merkel über die Euro-Krise spricht, klingelt ihr Handy. Passenderweise ist es der Finanzminister, der nun vertröstet werden muss. Merkel erklärt gerade der Parteibasis, dass sich private Gläubiger jetzt freiwillig an der Euro-Rettung beteiligen sollen.
Und jetzt lassen Sie uns bei diesen privaten Gläubigerbeteiligung auf freiwilliger Basis natürlich versuchen, einen substanziellen Beitrag zusammenzubringen. Das macht man aber nicht auf der offenen Straße und über Pressekonferenzen, sondern das macht man dann anständig durch Gespräche mit denen, die dazu einen Beitrag leisten können.
Euro-Gruppenchef Juncker warnt derweil. Im Zeitungsinterview weist er auf Gefahren wie Zahlungsausfälle hin. Merkel betont heute eher die Chancen.
Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir besitzen griechische Staatsanleihen, die werden vielleicht in 1 oder 2 Jahren fällig, aber wir versprechen, die weitere 5 Jahre zu halten, dann schrumpft ja die Lücke, was Griechenland dann wieder neu finanzieren muss. Und dann geben wir denen etwas mehr Zeit.
So stellen sich Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy seit gestern also den Idealfall vor. Damit Banken die Risiken auch eingehen, werden wohl Anreize nötig sein. Als entscheidend für das Gelingen gilt aber die Freiwilligkeit.
Wenn der Finanzmarkt das Gefühl hat, hier könnte etwas wackeln, und wenn dieses Gefühl durch nicht freiwillige, durch Zwangsmaßnahmen gegenüber den Griechenlandgläubigern verstärkt wird, dann kann das schon zu ganz unangenehmen Kettenreaktionen auf dem Finanzmarkt führen.
Was als Wiener Initiative 2009 in Osteuropa glückte, soll nun auch Griechenland helfen. Westeuropäische Banken verhinderten durch ihr Engagement den Zusammenbruch des dortigen Finanzsystems. So ernst wie jetzt in Griechenland war die Lage allerdings noch nie.
Neben der Griechenlandhilfe nahm die Kanzlerin vor der CDU-Basis auch zu den Atomausstiegsplänen der Regierung Stellung. Auf der Konferenz in Berlin warb sie eindringlich um Unterstützung. Es würden keine Luftschlösser gebaut, so die CDU-Chefin mit Blick auf den auch in ihrer Partei umstrittenen Zeitplan. Schließlich sei der Atomausstieg mit einem Konzept verbunden, das den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben werde.
Zu Adenauers Zeiten war noch klar, wofür die CDU steht. Zu Merkels Zeiten sind viele Parteimitglieder verunsichert. Euro-Krise, Abschaffung der Wehrpflicht, vor allem aber die Atomwende. Die Basis fühlt sich überfahren durch schnelle Beschlüsse der Spitze.
Wenn das, was die Partei, die Regierung im Augenblick allein sozusagen als Close-Job-Politik macht, ohne diese Partei überhaupt mitzunehmen, ist für uns fast lebensgefährlich.
Ich führe täglich Gespräche mit Parteimitgliedern, die lange für die Partei in Stadträten, im Kreistag gesessen haben, die austreten wollen und sagen, wir finden uns nicht wieder.
Angela Merkel geht in die Offensive. Wenn die Welt sich ändere, müsse man alte Positionen eben räumen, so wie nach Fukushima.
Dass wir vielleicht noch einmal überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, angesichts dieses neu zu bewertenden Restrisikos, auch unsere Energiepolitik noch einmal zu überdenken. Ich finde, das ist etwas, was eine Volkspartei tun sollte, wenn sie der Realität ins Auge schaut.
Trotz Atomwende, auch das macht Merkel klar, die Grünen sind weiterhin keine Option.
Für mich ist die Gemeinsamkeit mit der FDP zwischen Union und FDP nach wie vor weitaus größer als mit den Grünen, muss ganz deutlich sagen.
Am Ende keine Rebellion an der Basis, aber die dringende Bitte, die Spitze möge historische Kehrtwenden den Mitgliedern doch ausführlicher erklären.
Bei den Reparaturarbeiten am japanischen Katastrophenreaktor Fukushima gibt es einen erneuten Rückschlag. Die Reinigung des radioaktiven Kühlwassers wurde abgebrochen. Die Betreiberfirma TEPCO vermutet, dass stark verseuchter Schmutz in die erst gestern in Betrieb genommene Aufbereitungsanlage eingedrungen sein könnte oder aber das Kühlwasser noch stärker verstrahlt ist als bislang angenommen. Heute wurde in Japan noch einmal an die Katastrophe vor genau 100 Tagen erinnert.
Gemeinsam lässt sich das Unerträgliche besser ertragen. Gedenkzeremonien für die Opfer des Tsunami. überall heute in Japan. In der hiesigen Tradition markiert der 100. Tag das Ende der Trauerzeit. Der Schmerz über den Verlust von Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn wird weit darüber hinausreichen. Und Japan kämpft nach wie vor mit den Folgen der Atomkatastrophe. Es gibt erhebliche Probleme mit den großen Mengen radioaktiv verseuchten Wassers. Erst gestern war ein Filtersystem in Betrieb genommen worden. Es sollte das kontaminierte Wasser von radioaktiven Stoffen, Öl und Meersalz befreien. Dieses Wasserreinigungssystem musste heute nach nur 5 Stunden Betrieb abgestellt werden. Ein großer Rückschlag. Heute früh, kurz nach Mitternacht, haben wir die Operation abgebrochen, nachdem die Strahlung in einem Teil der Filteranlage zu hoch geworden ist. 110.000 Tonnen verseuchten Wassers soll es nach offiziellen Angaben geben. Die Lagerkapazitäten sind beinahe ausgeschöpft. Wenn das Reinigungssystem nicht bald funktioniert, dann droht ein Überlaufen und eine erneute Abgabe des radioaktiv verseuchten Wassers in den Pazifik.
Der afghanische Präsident Karzai hat erstmals Gespräche zwischen den USA und den radikal-islamischen Taliban bestätigt. Die Unterredungen zu direkten Friedensverhandlungen hätten begonnen, sagte Karzai bei einer Konferenz in Kabul. Die Taliban bestreiten bislang jegliche Gespräche. Sie hatten als Vorbedingung den Abzug aller ausländischen Truppen aus Afghanistan verlangt. In den USA dauert der Streit über die Beteiligung am Libyen-Einsatz an. Die Republikaner kritisieren, dass Präsident Obama sich den Einsatz nicht vom Parlament genehmigen ließ. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Boehner droht daher mit einem Stopp der Gelder. Ein weiterer Streitpunkt zwischen Demokraten und Republikanern ist die Staatsverschuldung. Bei einem Golfspiel wollten beide Politiker heute Differenzen beilegen.
Jeder Fehlschlag, so hatte Obamas Widersacher schon vorab gescherzt, werde ihn 1 Billion im Haushalt kosten. Das wäre dann schon mal die erste. Aber nicht doch, hieß es von Regierungsseite. Es gehe doch nur um etwas Entspannung vor neuen großen Aufgaben. Tatsächlich sind Obama und der konservative Parlamentschef Boehner von Freundschaft weit entfernt. Dafür streiten sie zu viel, wie eben über den Libyen-Einsatz. Es wird Zeit, drohte er zuletzt, dass der Präsident uns sagt, was dort unsere Ziele sind und wie wir aus dem Einsatz wieder rauskommen. Doch das gilt eher als Scheingefecht. Die nächste echte Kraftprobe betrifft Amerikas Zahlungsfähigkeit. Die erfordert neue Schulden. Dabei will Boehner die Schuldenlast senken. Nur so kann er vor seinen Wählern punkten. Und vor den Ultrarechten, die auch ihm im Nacken sitzen. Kompromisse müssen bald markiert sein. Erwarten Sie aber nicht, dass beide nach Loch 18 einen Deal fertig haben, dämpfte Obamas Sprecher vorab Hoffnungen. Als besserer Spieler gilt übrigens eindeutig Boehner. Obama hat hier allenfalls Heimvorteil.
Natürlich war die Golfpartie vom Weißen Haus vor allem als PR-Termin geplant. Trotzdem, Obamas wichtigster Partner ist derzeit John Boehner. Denn so wie Obama sein Land durch die Krise führen muss, so muss Boehner seine zerstrittene Partei zusammenhalten. Gemeinsame Erfolge kommen da beiden zugute. Denn für gemeinsames Scheitern würden bis auf Weiteres wohl auch beide bezahlen.
Die Regierung in London hat alle britischen Staatsbürger in Syrien aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Sie sollten über reguläre Wege ausreisen, solange dies noch möglich sei. Wenn sich die Lage in Syrien weiter verschlechtere, könne eine normale Betreuung durch die Botschaft in Damaskus möglicherweise nicht mehr gewährleistet werden. Die syrische Armee hat ihren Einsatz gegen Regierungskritiker im Norden des Landes ausgeweitet. Soldaten rückten mit Panzern in das Dorf Bedama ein. Menschenrechtsaktivisten berichteten von Schießereien und Festnahmen.
Der marokkanische König Mohammed VI. Ist bereit, Teile seiner Macht abzugeben. In der vergangenen Nacht kündigte er in einer Fernsehansprache mehr Mitspracherechte für Parlament und Regierung an, behielt sich aber die völlige Kontrolle über die Armee vor. Das Staatsfernsehen zeigte im Anschluss Bilder von jubelnden Menschen. Oppositionelle kritisierten den König erneut. Die Zugeständnisse gingen nicht weit genug.
Hessen will nach dem erstmaligen Fund des gefährlichen EHEC-Erregers in einem Gewässer zunächst die Analyse der Wasserprobe abwarten. Die Behörden rechnen kommende Woche mit Ergebnissen. Das Trinkwasser sei nicht gefährdet, hieß es im zuständigen Sozialministerium. Gestern waren Bakterien des aggressiven Darmkeims in einem Bach bei Frankfurt am Main nachgewiesen worden.
Die Idylle am Frankfurter Erlenbach, seit gestern ist sie getrübt. Behörden haben in dem Gewässer den aggressiven Ehek-Erreger nachgewiesen.
Das hat dazu geführt, dass wir die entsprechenden Warnhinweise, die Allgemeingültigkeit haben, noch einmal verstärkt haben, gleichzeitig eine zweite Probe genommen haben.
Frühestens am Montag soll es Erkenntnisse aus dieser zweiten Probe geben. Auch dazu, wie der Erreger in den Bach gelangen konnte. Ein Verdacht der Behörden richtet sich gegen eine nahegelegene Kläranlage.
Dass krankmachende Bakterien in Oberflächenwässern gefunden werden, ist überhaupt nicht verwunderlich. Die Experten haben sogar damit gerechnet, weil natürlich Hunderte oder auch Tausende von infizierten Menschen ja mittlerweile in Deutschland vorkommen. Die gehen ganz normal auf Toilette und dann ist es auch klar, dass in Flüssen, die zum Beispiel nach Kläranlagen kommen, dann auch mal solche Bakterien nachgewiesen werden.
Eine Gefahr für Anwohner und Verbraucher halten die Behörden für gering. Sie wiesen noch einmal auf das in Hessen geltende Badeverbot für Fließgewässer hin. Außerdem sollen Kleingärtner das Wasser aus dem Bach nicht verwenden. Dass der Ehek-Keim auch ins Trinkwasser gelangt ist, sei unwahrscheinlich.
Wir haben bisher keinen Anlass, dass ein zu einem Zusammenhang zu Trinkwasser steht, sondern da haben wir bisher die Erkenntnis, dass es dort eine Abgrenzung gibt, sodass es nur in dem Fließgewässer ist. Das wird aber jetzt noch in Ruhe angeschaut und geprüft werden.
Der Gesundheitsminister hat sich heute im Uniklinikum Münster auf den neuesten Stand in der Ehek-Forschung bringen lassen. Der Höhepunkt der Epidemie, so Bahr, sei überschritten, das Schlimmste überstanden.
In der Mojave-Wüste in Kalifornien entsteht das größte Solarkraftwerk der Welt. Der Grundstein für das Milliardenprojekt wurde jetzt gelegt. Die Anlage wird in der Wüste rund 350 Kilometer östlich von Los Angeles gebaut. Die Erlanger Projektgesellschaft Solar Millennium plant dort, bis 2014 4 solarthermische Kraftwerke zu errichten. Mit Hilfe riesiger Parabolspiegel soll Sonnenlicht gebündelt und in Energie umgewandelt werden. Insgesamt soll die Anlage Strom für mindestens 300.000 Haushalte liefern.
Leinenlos bei der diesjährigen Kieler Woche. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Carstensen gab auf dem Rathausplatz das Signal. Bei durchwachsenem Wetter hatte die Veranstaltung bereits am Morgen mit dem sogenannten Welcome Race begonnen. Bis einschließlich 26. Juni werden rund 3 Millionen Gäste erwartet. Maritimer Höhepunkt soll die Windjammerparade am kommenden Samstag sein.
Bei den Kanu-Europameisterschaften in Belgrad war das deutsche Team am ersten Finaltag sehr erfolgreich. Es gab gleich 3-mal Gold.
Weltmeister Max Hoff machte den Anfang an diesem 1000-Meter-Tag mit Gold im K1, verteidigte der Kölner seinen Titel und das mit einer neuen Weltbestzeit. Sebastian Brendel aus Potsdam feierte kurz darauf ebenfalls die Titelverteidigung im Kanadier, einer genauso ungefährdet wie Hoff. Das dritte Gold des Tages holte der Kajak-Zweier mit Martin Holstein und Andreas Ihle. Die Olympiasieger unterstrichen damit ihre Favoritenstellung für die WM im August. Silber gewannen Franziska Weber und Tina Dietze im nicht-olympischen K2 und der deutsche Kajakvierer der Männer zum Abschluss eines erfolgreichen deutschen Kanutages.
Bei der Team-Europameisterschaft der Leichtathleten gab es am ersten Tag 3 Einzelerfolge für Deutschland. Neben Christina Oberkvöll, die mit 66 Metern 22 Weltjahresbestweite erzielte, triumphierte auch Hammerwerferin Betty Heidler und der Chemnitzer Kugelstoßer David Staul, der die Kugel auf 20 Meter 81 wuchtete. Herausragend der französische Europameister über 100 Meter, Christophe Lemaitre, der heute in 9,95 Sekunden gewann und damit einen neuen französischen Landesrekord aufstellte. Eine neue persönliche Bestleistung gab es auch für Stabhochspringerin Silke Spiegelburg, die mit 4,75 Metern Zweite wurde. Auch das deutsche Team liegt nach dem ersten Tag auf Rang 2 in Führung Russlands.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 19. Juni.
Das Tief, das von der Nordsee nach Südschweden zieht, bestimmt auch morgen noch unser Wetter. Es sorgt für einige Schauer, lebhaften Wind und sehr kühle Luft. Zu Wochenbeginn erreicht uns dann wieder wärmere Luft. In der Nacht lässt der Dauerregen im Südosten nach, sonst einzelne Gewitterschauer, die seltener werden, bevor es in der Früh im Nordwesten wieder zu regnen beginnt. Am Tag verbreitet Regenschauer, vor allem im Nordosten, auch kurze Gewitter. Im Süden zeigt sich die Sonne auch mal für längere Zeit. Der Wind weht frisch, bei Schauern Sturmböen, auf den Bergen schwere Sturmböen. Heute Nacht 10 bis 13 Grad, im Bergland einstellige Werte. Morgen am Tag 13 Grad im Sauerland und 20 Grad am Oberrhein. Am Montag in der Nordosthälfte einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Vom Westen bis zur Mitte regnet es später hier und da. Am Dienstag im Süden freundliche Abschnitte, sonst häufiger Schauer, teilweise auch Gewitter. Am Mittwoch Sonne, Schauer und heftige Gewitter bis 29 Grad.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 21.50 Uhr mit Tom Buro darin. Angela Merkel unter Druck, CDU-Basis kritisiert Europolitik und Bilder von Weiblichkeit, wie die deutschen Fußballerinnen gegen Klischees anspielen.